Wie würdest du denn das sehen? Ist es denn möglich, überhaupt einen Vergleich zu ziehen zwischen Deutschland und Italien, zwischen den Ultraszenen, zwischen dem Grad ihrer Politisierung?
Also Vergleiche grundsätzlich sind ja immer zulässig. Man muss halt nur gucken, dass die Kriterien, die Vergleichskriterien stimmen. Und dabei wird dann halt am Ende rauskommen, oder zumindest ist es bei meiner Arbeit rausgekommen, dass die Grundbedingungen einfach zwei völlig verschiedene sind in Deutschland und in Italien. Und wenn zum Beispiel Herr Hoeneß davon spricht, von italienischen Verhältnissen, oder es gibt auch schon die Polizei hat auch schon mal gesagt, sonst kommen wir da zu Situationen wie wir sie in Italien haben, das ist, glaube ich, ziemliche Angstmacherei. Das kann man heute ziemlich klar und deutlich so sagen, weil die Ultras in Deutschland doch ziemlich deutlich sich distanzieren von bestimmten Merkmalen, die halt in Italien bei den Ultras ziemlich ausgeprägt sind. Sprich, zum einen Gewalt, aber halt vor allem der Grad Politisierung, also Rechtsextremismus, spielt in Deutschland kaum eine Rolle bei Ultras. Also wirklich eine ganz große Ausnahme, dass mal kleinere Gruppierungen, dass das eine Rolle spielt. Aber eigentlich kann man da sagen, das ist, in dem Sinne kann man es praktisch nicht vergleichen, auf keinen Fall.
Du hast jetzt schon angedeutet, dass es in Deutschland ja verhältnismäßig wenige explizit rechte Ultragruppierungen gibt. Also mir fallen zwei, drei würden mir vielleicht auch einfallen, aber generell lässt sich eher sagen, dass sich so die Kurven eher ja unpolitisch geben, beziehungsweise nicht als politisiert begreifen, bis hin zu einer antifaschistischen Hegemonie oder Grundeinstellung vieler Fangruppierungen. Nun ziehe ich trotzdem nochmal den vielleicht etwas hinkenden Vergleich zwischen Deutschland und Italien. In Italien gab es ja auch explizit linke Ultragruppierungen seit Jahren, Jahrzehnten. Also die Ultras Milano, also die AC Milan Fans, beziehungsweise auch die Kurve vom AS Rom, war ja jahrelang als explizit Linke bekannt. Und das Ganze hat sich natürlich gewandelt. Also man sieht jetzt Hakenkreuz-ähnliche Symbole. Die Kurve ist, in der Kurve gibt es eine rechte Hegemonie und es ist eine Entwicklung eingetreten, die eigentlich klar Richtung rechte oder extreme Rechte tendiert. Denkst du, dass sowas auch in Deutschland möglicherweise passieren kann oder dass so eine Entwicklung irgendwie folgerichtig oder logisch ist?
Also tendenziell ist es natürlich richtig. Also in Italien gab es diese Entwicklung. Etwa in den 80er Jahren hat es im Wesentlichen eingesetzt. Allerdings sind da natürlich viele Sachen, die zusammengespielt haben. Ja? Und vor allem war das Problem, dass sich halt in Italien, in der italienischen Gesellschaft und insbesondere halt auch bei den Clubs und bei den Fußballinstitutionen, sprich bei dem Fußballverband und sowas, es überhaupt kein Interesse gab, dagegen jetzt zu intervenieren, daran was zu ändern. Ich glaube, wenn sowas in Deutschland sich abzeichnen würde, dann, oder als sich in Deutschland sowas auch schon abgezeichnet hat, man muss ja auch denken, dass gerade die Fußball-Fankultur in Deutschland in den 80er Jahren auch tief rechts war, kann man sagen, ja. Und dann ist halt von verschiedenen Seiten interveniert worden und dann und letztendlich der letzte Schritt war dann letztendlich auch die Ultras, die praktisch dann in Deutschland hier aufgekommen sind, und bei denen ist halt im Moment aus meiner Sicht eine eindeutige Tendenz oder sagen wir mal in der Mehrheit eine eindeutige Tendenz festzustellen, dass die damit eigentlich nichts zu tun haben wollen. Also mit Rechtsextremismus im Gegenteil. Man hat eigentlich im Moment eher den Eindruck, dass selbst diejenigen, die sich vorher als unpolitisch gegeben haben, wie du es vorher gesagt hattest, dass die auch ein eindeutiges Bekenntnis mittlerweile abgeben. Politik nein, also keine Parteipolitik vor allem, aber wir bekennen uns ganz klar dazu, kein Rassismus, keine Fremdenfeindlichkeit, kein Faschismus, kein Nationalsozialismus. Also insofern denke ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass man das, dass man die ganze Zeit im Hinterkopf behält und dass halt diese Gefahr tendenziell immer besteht. Und dass man dann das entsprechend begleiten muss, zum Teil halt mit Fanprojekten oder auch einfach immer ein Auge drauf zu haben und nicht zu sagen, ach, es ist nur Fußball, das ist ja nicht so schlimm, das sind nur Fans und das sind sowieso Jugendliche und in ein paar Jahren ist dann alles wieder vorbei. Also weil, was dann da am Ende dabei rauskommen kann, das hat uns Italien, denke ich, eindrucksvoll gezeigt.
Nun ist diese Entwicklung aus meiner Sicht ja auch eine Folge von der Kommerzialisierung in Deutschland. Also dadurch, dass sehr viel gerade Erstliga-, Zweitliga-Fußball sehr relevant geworden ist, dass sich da eben ein, ich sag mal, antirassistisches Engagement für Vereine, dass das die Folge davon war, also auch eine Folge der Kommerzialisierung. Du hast nun das Buch Ultrakulturen und Rechtsextremismus, Fußball in Deutschland und Italien veröffentlicht. Das ist quasi deine Diplomarbeit. Man könnte ja jetzt, wenn man diesen Vergleich zieht, also es gibt eine Entwicklung in Deutschland, gerade der 90er Jahre, wo ein antirassistisches Engagement eben vor allem in oberen Ligen, oberen Vereinen einhergeht mit einer Kommerzialisierung, fragen, warum setzt das denn in Italien genau nicht so ein? Also durch die Kommerzialisierung, die auch in Italien stattfindet, warum gibt es da nicht ähnliche Entwicklungen wie in Deutschland?
Also das ist natürlich auch eine grundsätzliche Frage, eine gesellschaftliche Frage. Also ich schließe ja mein Buch, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Der interessierte Leser wird es dann vielleicht auch ganz lesen. Praktisch, dass man an dem Umgang mit Rechtsextremismus im Fußball erkennen kann, wie es die gesamte Gesellschaft mit Rechtsextremismus hält. Und da muss man einfach sagen, dass es einen historischen Unterschied gibt zwischen der Gesellschaft in Italien und Deutschland, dass halt politischer Extremismus in Italien grundsätzlich gesellschaftlich akzeptierter ist und das sozusagen kein Common Sense ist, wie in Deutschland. Also selbst Angela Merkel würde ja, also selbst das gemäßigte rechte Lager oder konservative Lager würde ja niemals irgendwie es gutheißen, wenn jemand einen Hitlergruß zeigt. Das ist halt in Italien nicht so. Der Faschismus ist halt auch ein bisschen was anderes gewesen als der Nationalsozialismus und das betonen die Italiener sehr gerne und ja, erst recht natürlich der italienische Faschismus oder die italienischen Faschisten betonen das, dass es da einen Unterschied gab und bagatellisieren würde praktisch die Verbrechen des Faschismus und so ist er halt insgesamt gesellschaftlich akzeptierter und deswegen spielt es für so einen Verein wie zum Beispiel Milan halt nicht so eine Rolle, ob die Fans jetzt links sind oder rechts. Und ja, insofern ist sozusagen dieser Kommerzialisierung, wie das in Deutschland war, praktisch kann nicht die Antriebsfeder sein, für Vereine sich da mehr zu engagieren, gegen Rechtsextremismus in der Fangruppe vorzugehen.
Will ich mal etwas provokant fragen. Ich knüpfe mal mit dem Satz an, Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Ist es nicht irgendwie so, dass aufgrund der Hierarchie und der, sagen wir mal, der Gegebenheiten innerhalb so einer Ultragruppierung, wo ganz klare Macht- und Gruppenhierarchien vorherrschen, wo männerdominierte Gesellschaften anzutreffen sind und wo wirklich, sagen wir mal, ein Führungsstil und eine Führungsstruktur auch ja quasi gruppentragend auch ist und das eigentlich nur so funktioniert, ist, liegt nicht irgendwie immanent darin schon irgendwie eine ja, rechte Tendenz, ganz provokativ gefragt?
Mit Sicherheit kann man in der Ultrakultur und in den vielen kleinen Elementen, die ausmachen, auch Anknüpfungspunkte für Rechtsextremismus sehen, völlig ohne Zweifel und es gibt da auch Zitate von zum Beispiel von italienischen Ultras aus Verona, die ganz explizit sagen, Ultra muss Recht sein, wir haben Hierarchie, wir haben militärische Organisationen, das kann nur Recht sein, allerdings kann man genauso Anknüpfungspunkte für links finden. Also wenn man sich anguckt, woher die Ultras kommen, die kommen ja aus der politischen Bewegung, aus dem 68, aus den Studentenarbeiterprotesten in Italien und die haben, und das heißt, da war auch mal basisdemokratische Elemente zum Beispiel dabei und das ist auch heute noch so. Also es gibt natürlich das Direttivo, was die Entscheidungen trifft, aber die machen ihre Entscheidungen nie top-down. Ja? Also es gibt immer auch eine Kommunikation von der Basis zum Direttivo und letztendlich ist es ein sehr durchlässiges System. Es ist ja nicht irgendwie, dass jemand bestimmt wird auf Jahre und dann praktisch der Chef der Gruppe auf Jahre wird, sondern es ist eine Frage von Engagement, also der sich engagiert, bekommt auch Einfluss und so denke ich, ist es nicht so einfach, da sowas umzukehren. Also es reicht in der Regel nicht, dass da einer praktisch an die Spitze der Gruppe kommt und der führt dann die ganze gesamte Gruppe nach rechts, obwohl meinen Informationen zufolge sowas auch schon passiert ist. Also unter anderem auch in Deutschland gab es mal eine Ultragruppierung, die eher links, tendenziell eher links war und dann hat sich da einer an die Spitze gesetzt oder mehrere Leute an die Spitze gesetzt und dann praktisch die gesamte Gruppe nach rechts geholt. Aber da muss man halt aufpassen und deswegen ist es wichtig, dass man die ganze Zeit da natürlich noch drauf, ein Auge drauf hat, das ist völlig klar. Aber grundsätzlich zu sagen, dass Ultra sozusagen nur Anschlusspunkte hat für rechts, ist, denke ich, falsch. Ultra ist an sich erstmal unpolitisch und man kann da genauso gut Anschlusspunkte für links sehen wie für rechts. Also das, denke ich, ist ziemlich eindeutig.
Okay, also war auch eine sehr provokante Frage. Nun, wenn ich jetzt am Beispiel Leipzig, wo wir uns gerade befinden, schaue, dann ist die Ultra-Bewegung auf der Straße eine ziemlich starke. Es gibt eine extreme Identifikation. Du hast gerade schon gesprochen von Engagement. Und dieses Engagement klingt jetzt für den Hörer vielleicht ein bisschen ja so als ein relativ oberflächlicher Begriff, aber Engagement meint eigentlich, sich von Montag früh bis Sonntagabend sein Leben, sagen wir mal, ins Zeichen der Anhängerschaft für seinen Fußballverein, also für seine Leidenschaft für seinen Verein zu stellen. Nun nimmt es hier in Leipzig ja auch gerade Ausmaße an, dass es normal ist, dass das Privatleben und Fußball eigentlich nicht mehr zu trennen sind und es geht nicht mehr nur noch um einen Spieltag am Wochenende, sondern es geht eigentlich um ein tägliches Leben und Erleben einer Fußballrivalität. Also es gibt Leute, die Hausbesuche bekommen, es wird auch mit Waffen hantiert teilweise. Und Fußball und Politik finden eigentlich gerade am Beispiel einen extremen Kulminationspunkt. Denkst du, dass das eine Entwicklung ist, die in Deutschland eine neue Dimension, eine neue Qualität darstellt? Oder denkst du, das ist eine Sache, die sich eventuell auch irgendwie von selber irgendwie löst? Oder wie schätzt du das ein in deiner Draufsicht auf das Leipziger Beispiel?
Also mir fällt jetzt spontan keine andere Stadt ein, wo man eine vergleichbare Situation hat wie Leipzig. Also für mich ist Leipzig da schon auch eine extreme Ausnahme. Ich denke, dass es keineswegs so sein muss. Also selbst in so einem Land wie Italien zum Beispiel, wird zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Mailand, ja, wird die Rivalität auch jeden Tag gelebt zwischen Inter und Milan. Aber das heißt ja nicht, dass die sich jeden Tag schlagen. Im Gegenteil, die haben praktisch vor vielen Jahren mal ein Friedensabkommen praktisch geschlossen, oder was heißt Friedensabkommen? Also sie hassen sich sozusagen immer noch und sie bekämpfen sich auch, allerdings halt nur mit Worten und mit praktisch einem symbolischen Krieg. Aber man verzichtet ganz bewusst auf physische Gewalt. Und sowas, denke ich, ist immer möglich. In Leipzig sind vielleicht die Gegensätze zu extrem oder der Hass schon so weit gediehen oder auch irgendwie schon so viele Dinge passiert, dass es schwierig ist, wieder dahin zurückzukommen. Das ist ja immer so die Spirale der Gewalt. Allerdings ist das für mich kein Automatismus, dass es, wenn zwei rivalisierende Ultragruppierungen in einer Stadt sich befinden, dass das dann da halt rauskommen muss. Also natürlich spielt in Leipzig auch irgendwie die politische Zugehörigkeit da auch eine Rolle. Ja, also aber ich kann da mehr kann ich dazu auch ehrlich gesagt nicht sagen. Also da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen besser untersuchen. Das ist vielleicht mal ein ganz interessanter Punkt. Mache ich dann für meine Doktorarbeit.
Jetzt bist du erstmal bei deiner Diplomarbeit geblieben, die veröffentlicht wurde jetzt beim Papirosa Verlag. Ultrakultur und Rechtsextremismus heißt der Titel des Ganzen. Vielleicht als letzte Frage noch, weil wir gerade auch schon bei den Prognosen waren. Was für Zukunftsaussichten siehst du denn für einen zum Beispiel antirassistische Initiativen in Italien, in den Stadien in Italien?
Schwierig. Also ich denke, ich sehe da im Moment eigentlich wenig Hoffnung. Also wobei dann auch immer, also jetzt zum Beispiel ganz vor kurzem ist dann eine interessante Episode passiert beim Spiel Inter gegen Juve. Es gibt da ja den ersten oder einen der ersten, oder sagen wir mal den ersten wirklich großen, erfolgreichen, dunkelhäutigen italienischen Fußballspieler, Mario Balotelli bei Inter. Und der wurde dann in dem Spiel, ist eine sehr streitbare Persönlichkeit, sehr provokatives Auftreten und sowas. Das traf jetzt da zusammen, spielte gegen Juve und da wurde er dann von den Juve-Fans beschimpft und das hat einen großen Aufschrei ausgelöst und sogar, man mag es nicht glauben, Politiker von der Lega Nord, also vielleicht die Partei, die sich am fremdenfeindlichsten von allen gibt, haben das schwer verurteilt, haben gesagt, das kann nicht sein, das geht nicht, ich weiß nicht, was der Grund ist, ob sie jetzt sozusagen sagen, er ist ein guter Schwarzer, ja, weil er Italiener ist und deswegen musste man da intervenieren. Auf jeden Fall Tatsache ist, dass es da einen Aufschrei gab, einen öffentlichen Aufschrei, wobei dann auch wieder das Ganze relativiert wurde und halt gesagt wurde, naja, das war ja der, die ganzen, diese Schreie, die passierten halt nur, weil er halt so eine provokante Persönlichkeit ist, weil sein Auftreten so provokant ist und es hatte nichts mit seiner Hautfarbe zu tun. Also ich weiß es nicht. Also man muss ja auch erkennen, dass Italien, die historische Situation in Italien eine andere ist. Also Italien ist noch nicht so lange wie Deutschland ein Einwanderungsland und Italien ist jetzt praktisch vielleicht an einem Punkt, wo Deutschland vor 20 Jahren war oder vor 25 Jahren war. Und wenn sich vielleicht in 25 Jahren die italienische Gesellschaft an diese Einwanderungs- Migrationssituation gewöhnt hat, vielleicht ändert sich dann da auch was. Allerdings ist es aus meiner Sicht schon noch ein relativ weiter Weg. Andererseits muss man natürlich sagen, es gibt auch schon antirassistische Initiativen. Es gibt das Progetto Ultra in Bologna. Es gibt verschiedene Ultra-Gruppierungen, die sich explizit gegen Rassismus aussprechen. Aber bis es soweit ist, dass das halt auch die großen Gruppen erreicht und vor allem die Gruppen der erfolgreichen Vereine, da wird vielleicht noch ein bisschen Zeit ins Land gehen.